DW Menschen und Märkte.
Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast. Wir berichten heute über die Sammelklage gegen VW in Deutschland und wie VW mit amerikanischen Kunden umgegangen ist. Außerdem über die Auswirkungen von Elektromobilität auf den Arbeitsmarkt, über den Energieriesen RWE, der ab heute grün werden will, und über Milliarden Euro, die keiner will. Mein Name ist Insa Wrede. Vor 4 Jahren kam ans Licht, was VW lieber geheim gehalten hätte. Nämlich VW-Diesel stoßen viel zu viele Stickoxide aus. Seitdem hat der Skandal um die eingebaute Schummelsoftware, die den ganzen Betrug erst möglich machte, die Autobranche heftig durcheinandergewirbelt. Ärgerlich ist das Ganze auch für deutsche Dieselbesitzer, denn sie müssen Entschädigungsforderungen gegen den finanzstarken Konzern erstmal vor Gericht durchsetzen. Eine Musterfeststellungsklage soll dabei helfen. Was es mit dieser besonderen Klage auf sich hat, habe ich meinen Kollegen Wolfgang Kurz gefragt.
Wir haben es hier erstmals mit einer Klage zu tun, hinter der hunderttausende Kunden stehen. Der Gesetzgeber hat die neue Musterfeststellungsklage ja quasi vor dem Hintergrund des VW-Diesel-Skandals geschaffen, damit Verbände im Namen geschädigter Kunden Verbraucheransprüche einklagen können. Bislang ging es in allen Schadenersatzprozessen gegen VW immer um den Einzelfall. Ab heute aber entscheiden die Richter in diesem Musterprozess ganz grundsätzlich, ob Kunden, die sich der Klage angeschlossen haben, Anspruch auf Schadenersatz haben. Allerdings die Höhe des Schadenersatzes, die muss dann hinterher noch in jedem Einzelfall von Gerichten geklärt werden.
Wie stehen die Chancen der Kläger?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Ein vergleichbares Verfahren, das gibt's noch gar nicht. Und bei den vielen Einzelklagen, die es bislang gab, da haben die Gerichte ja bundesweit sehr unterschiedlich entschieden. In Braunschweig allerdings, das muss man auch sagen, haben sowohl das Land als auch das Oberlandesgericht immer zugunsten von VW entschieden. Klägeranwälte, die verweisen schon auf die räumliche Nähe zum Sitz des Wolfsburger Autobauers. Dennoch, der Bundesverband der Verbraucherzentralen, der hier klagt, der gibt sich sehr siegessicher. VW-Chef Dies habe ja schon selbst davon gesprochen, dass VW betrogen habe und nun müssten die Kunden eben entschädigt werden, so die Verbraucherschützer.
Was sagt Volkswagen zu den Vorwürfen der Kläger?
Der Autobauer, der sagt ganz klar, die Klage ist unbegründet. Die Kunden würden hunderttausendfach die Autos nutzen, den Dieselfahrern sei gar kein Schaden entstanden, so VW. Deswegen gibt sich der Autobauer auch genauso siegessicher wie die Verbraucherschützer. Allerdings hat VW auch schon viele Kunden, die einzeln geklagt hatten, entschädigt, oft im Rahmen eines Vergleichs. Wenn VW aber hier verliert, diese Musterklage, hinter der hunderttausend Autobesitzer stehen, dann wird es womöglich noch mal teuer. Aber vielleicht viel schlimmer für die Wolfsburger wäre der Image-Schaden bei einer Niederlage.
Und wann kann man mit einem Ende des Verfahrens rechnen?
Da müsste ich spekulieren. Eine Gerichtssprecherin wollte dazu gar keine Prognose treffen und beteiligte Anwälte, die gehen von einem langen Verfahren aus. Das heißt, wir reden hier über Jahre, zumal beide Seiten im Fall einer Niederlage sicherlich vor den Bundesgerichtshof ziehen werden. Das ist übrigens auch für die Autobesitzer ein Problem, denn sollten sie gewinnen, ist es möglich, dass gewissermaßen die Zeit, die sie das Auto genutzt haben, dann mit dem Schadenersatz verrechnet wird. Und je länger sich das Verfahren hinzieht, umso weniger bliebe dann übrig. Ein Grund, warum die Verbraucherschützer auf einen Vergleich mit VW hoffen.
Zum Schluss noch, heute war ja der erste Tag. Wie groß war denn der Andrang?
Das Gericht ist ja extra in die Stadthalle nach Braunschweig gezogen. Dann sind aber doch heute nur wenige Kunden gekommen. Dafür aber viele Journalisten, teils auch aus dem Ausland. Und beide Seiten sind mit einem Großaufgebot an Juristen erschienen. Also ich sag's mal so, viele sprechen hier von einem historischen Tag. Erstmals so eine Vertreterin des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen kann ein Verband stellvertretend für tausende Kunden klagen. Und für diesen historischen Tag, dafür war das dann heute sicherlich ein angemessener Rahmen.
Das war Wolfgang Kurz mit ersten Eindrücken aus Braunschweig. In Deutschland werden sich Dieselbesitzer also weiterhin gedulden müssen, bevor sie, wenn überhaupt, eine Entschädigung sehen. In anderen Ländern hat VW viel schneller und freigebiger reagiert. Martin Ganselmeier über die Gründe.
In der amerikanischen Öffentlichkeit ist vom Dieselskandal nichts mehr zu spüren. Volkswagen sorgt mit guten Verkaufszahlen längst wieder für positive Schlagzeilen. Ganz anders vor 4 Jahren. Kurz nachdem der Abgasbetrugsskandal in den USA aufgeflogen war, stand VW unter großem politischen Druck. Der damalige USA-Chef von VW, Michael Horn, musste sich bei einer Anhörung im US-Kongress geradezu in den Staub werfen.
On behalf of our company, Im Namen unserer Firma, meiner Kollegen in Deutschland und von mir persönlich möchte ich mich in aller Form dafür entschuldigen, dass VW eine Software genutzt hat, die dazu da war, das reguläre Abgastestprogramm auszutricksen.
Besonders problematisch für VW in den USA, jahrelang hatte Volkswagen in seinen Werbespots für Clean Diesel geworben. Gut verdienende und umweltbewusste US-Bürger glaubten dem Versprechen der scheinbar überlegenen Ingenieurskunst Made in Germany. Joyce Oertel-Hulbert hatte sich ganz bewusst für einen VW-Diesel entschieden.
We bought this Volkswagen Station Wagon.
Wir haben diesen VW-Kombi bewusst gekauft, weil er gut für die Umwelt schien, gering im Verbrauch ist und gut aussah. Und jetzt fühlen wir uns getäuscht.
And it's not what I thought it was.
VW drohten Milliardenstrafen und eine enorme Klageflut. Deshalb beschloss VW, den US-Kunden weit entgegenzukommen. Den gut 500.000 betroffenen Dieselfahrern in den USA wurde schon Ende 2016 ein großzügiges Entschädigungsangebot gemacht. VW bot an, die Dieselautos zurückzukaufen oder sie umzurüsten und zusätzlich eine Entschädigung zu zahlen. Etwa 15% der US-Kunden entschieden sich für Umrüsten und Entschädigung. Doch die allermeisten gaben ihren Wagen zurück und bekamen dafür einen guten Preis. Für einen 6 Jahre alten Jetta gab es immerhin $14.000, für einen 1 Jahre alten Audi A3 um die $40.000. Insgesamt kaufte VW mehr als 300.000 Dieselfahrzeuge zurück. Diese wurden auf riesigen Parkflächen an mehreren Orten in den USA geparkt. Knapp die Hälfte wurde verschrottet oder ausgeschlachtet, weil zu alt. Die anderen werden umgerüstet und zu günstigen Konditionen wieder verkauft. Jeden Monat bis zu 10.000. Wahrscheinlich im kommenden Frühjahr verschwinden die letzten Dieselfahrzeuge von den riesigen Parkflächen. Die größte Rückkaufaktion von VW in den USA wäre dann abgeschlossen. Und die meisten US-Kunden haben VW längst verziehen. Auf die Frage, warum Volkswagen nicht auch die Kunden in Deutschland so großzügig wie in den USA entschädigt, lautet die Antwort der Konzernzentrale: andere Rechtslage in den USA und andere Größenordnungen in Europa. Hätte man die 10 Millionen Dieselfahrer in Europa so behandelt wie die US-Kunden, wäre VW vermutlich bankrott gewesen.
Martin Ganselmeier über die unterschiedliche Kundenbehandlung von VW. Eine Folge der Dieselkrise war, dass die Autobranche, VW voran, sich konsequenter umorientierte und auf Elektromobilität setzt. Elektroautos sind allerdings leichter zusammenzubauen als konventionell angetriebene und so bangen viele Arbeitnehmer um ihre Stellen. Die Angst ist begründet, wie eine neue Studie zeigt. Uli Haug mit den Einzelheiten.
Nach Berechnungen der Autoexperten werden bei Herstellern und Zulieferern rund 234.000 Stellen wegfallen. Vor allem in der Produktion und Entwicklung von Verbrennungsmotoren. Im Gegenzug sollen allerdings nur 109.000 neue Arbeitsplätze in der Entwicklung und Produktion von Elektroantrieben entstehen. Da für Elektroautos deutlich weniger Teile benötigt werden als für Diesel- oder Verbrennungsmotoren. Den Berechnungen zugrunde liegt die Annahme, dass bis 2030 2/3 der Neufahrzeuge reine Elektroautos sein werden. Die drei Autoländer Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen wollen den Unternehmen kurzfristig helfen und eng zusammenarbeiten. Nach Informationen der Welt am Sonntag arbeitet auch das Bundesfinanzministerium an Plänen, der Industrie zu helfen.
Mehr Elektroautos, weniger Jobs. Ein Beitrag von Uli Haug. Der Verkehr verursacht in Deutschland etwa 1/5 der Treibhausgasemissionen. Noch viel mehr, nämlich rund 40%, geht aber auf das Konto der Energiewirtschaft. Hauptschuldige sind vor allem Konzerne, die noch auf Kohleverstromung setzen, sowie der deutsche Energieriese RWE mit seinen Braunkohlekraftwerken. Ab heute will RWE aber nicht länger zu den größten deutschen Klimasündern gehören. Jörg Marksteiner über die Grünwerdung eines Konzerns.
An der Decke hängen noch aufgerollte Stromkabel. Lüftungsrohre glänzen silbern, die grauen Betonwände sind noch nicht verputzt. An der neuen RWE-Firmenzentrale wird noch gebaut, auf dem historischen Gelände des ersten Kraftwerks aus dem Jahr 1898. Ein passendes Bild findet RWE-Chef Rolf Martin Schmitz, der heute, mitten im Rohbau, große Worte wählte.
Heute beginnt die Ära der neuen RWE.
Und das bedeutet, bis 2030 sollen die CO2-Emissionen bei RWE um 70% sinken, verglichen mit 2012. Und im Jahr 2040 will Deutschlands aktuell größter Braunkohleverstromer dann klimaneutral sein.
Braunkohle und Kernenergie haben die Basis geschaffen, auf der wir heute die neue RWE errichten. Jede Energie hat ihre Zeit. Jetzt beginnt die Ära der Erneuerbaren.
Und bei RWE beginnt es ziemlich abrupt. Quasi mit einem Schlag ist der Essener Energiekonzern jetzt einer der weltweit größten Anbieter von grünem Strom. Denn genau heute übernimmt RWE im Zuge eines milliardenschweren Tauschgeschäfts alle Ökostromanlagen, alle Windparks und Solarprojekte vom Konkurrenten E.ON. Im Gegenzug werden alle Endkundenverträge und Stromnetze abgegeben. Vorteil für RWE: Künftig ist man deutlich weniger auf den Heimatmarkt Deutschland angewiesen und wirtschaftlich weniger abhängig von der Kohle. Finanzvorstand Markus Kreber.
Zukünftig kommen nur noch rund 20% unseres operativen Ergebnisses aus dem konventionellen Bereich. Mehr als dreimal so viel, 60%, erwirtschaften wir mit erneuerbaren Energien.
In die sollen künftig jedes Jahr 1,5 Milliarden Euro investiert werden. Allerdings weltweit und eher wenig bis gar nicht in Deutschland. Von den insgesamt 9 Gigawatt Ökostromanlagen bei RWE laufen nur 1,5 in Deutschland, sagt der RWE-Chef.
Im Moment ist das Umfeld schwierig. Wind onshore dauert viel zu lange. Ist kein Geschäft in Deutschland, für uns jedenfalls nicht. Und Sie wissen auch, dass wir eher an Großanlagen interessiert sind als an verstreuten einzelnen Windrädern.
Genau diese Haltung brachte dem Konzern heute Kritik der Umweltschutzorganisation Greenpeace ein. Zumal RWE hierzulande ja weiterhin seine CO2-intensiven Braunkohlekraftwerke weiter betreibe. Von RWE hieß es, natürlich sei klar, dass das politisch geplante Abschalten von Braunkohlekraftwerken in den kommenden 3 Jahren vor allem RWE treffen werde. Aber wann genau die Meiler vom Netz gehen und wie viel Entschädigung der Konzern dafür erhält, alles noch unklar. Derzeit treffe man sich alle 2 Wochen auf Arbeitsebene mit dem Wirtschaftsministerium. Das könnte alles schneller gehen, ließ der RWE-Chef und künftige Ökostrom-Großproduzent heute durchblicken.
Zu den Zeitplänen, das wollte vielleicht die Bundesregierung mehr beunruhigen als uns. Denn je eher man einsteigt in den Ausstieg, desto früher sind auch die Emissionen weg. Und daher, glaube ich, ist der Gesetzgeber noch stärker am Zug als wir. Mich befremdet es auch etwas, dass man länger braucht, das umzusetzen, als es zu erfinden. Aber Politik ist halt ein schwieriges Geschäft.
RWE auf dem Weg zum grünen Riesen, ein Beitrag von Jörg Marksteiner. Investitionen sind an allen Ecken und Enden nötig. Ob es nun um Umweltschutzmaßnahmen geht, um eine Verbesserung des Bildungssystems oder um Verkehrsprojekte. Dabei fehlt es noch nicht mal am Geld. Im Gegenteil. Der Bund hat Milliarden bereitgestellt, nur das Geld wird von den Kommunen nicht abgerufen. Nun greift der Bundesfinanzminister zu ungewöhnlichen Mitteln. Frank Eichmann berichtet.
Es kommt höchst selten vor, dass ein Bundesfinanzminister per Zeitung bettelt, bitte nehmt das Geld. Aber genau das tat Olaf Scholz am Wochenende, denn mehr als 15 Milliarden Euro für bessere Schulen, Straßen, für sozialen Wohnungsbau und Digitalprojekte liegen unabgerufen auf Konten des Bundes. Was muss passieren, damit Kommunen besser an Investitions- und Fördergelder gelangen? Als Sprecher des Bundesfinanzministers weist Christoph Kuhn heute darauf hin,
dass Gelder deswegen nicht abfließen, weil es an Planungskapazitäten fehlt und an Bauarbeitern und dass die Regulierung und die Entscheidungsprozesse zu kompliziert geworden sind.
Das ist nicht neu für die Bundesregierung. Trotzdem will Finanzminister Scholz mehr Schwung in die Förderung bringen, sagt sein Sprecher. Und zwar konkret,
dass er seinen Kolleginnen und Kollegen im Kabinett gebeten hat, die Regeln zu überarbeiten, damit es zukünftig leichter wird.
Wobei es schon ein guter Start wäre, bei hunderten EU-, Bundes- und Länderförderprogrammen gäbe es eine Zentralstelle, die all die Förderprogramme kennt, die informieren und vermitteln kann, ganz abgesehen von Antragsformularen, die dringend vereinfacht werden sollten. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnt auf Nachfrage, die nicht abgerufenen Milliardensummen sind gar nicht so aussagekräftig, denn teilweise sind sie bereits verplant oder Vorhaben schon gestartet. Aber nach den Förderrichtlinien fließt das Geld erst, wenn eine Maßnahme auch beendet wurde. Dennoch müsse unnötige Bürokratie dringend abgebaut werden. Frage zum Beispiel, warum gibt es 6 verschiedene Städtebauförderprogramme oder 16 verschiedene Landesbauordnungen? Was immer die Bundesregierung nach dem Hilferuf des Bundesfinanzministers zum Abruf der 15 Milliarden Euro ändert, das Problem ist viel größer, nämlich europäisch. Vor einigen Tagen beklagte der Chef des Europäischen Rechnungshofs, die Summe der nicht abgerufenen EU-Fördergelder habe den Rekordstand von 270 Milliarden Euro erreicht. Tendenz steigend.
Frank Eichmann über den Geldregen, der nicht ankommt. Mit diesem Beitrag sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. In der Technik war Christoph Grove. Mein Name ist Insa Wrede. Schön, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie mögen, hören Sie morgen wieder rein.
Das war ein Podcast der DW.